Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakçoğlu.
Ja, heute wird nämlich was gefeiert.
Was denn?
Die 50. Folge habt ihr gerade auf den Ohren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Jawohl, wir haben also eine Jubiläumsfolge. 50 Folgen, wir feiern sozusagen Silber-Espresso. Ist das dann schon Silber?
Nee, das oder? Ist golden. Silber wäre ja 25.
Ach so, ja, beim Heiraten ist das schon viel. Wenn
man ja, bei Podcast-Folgen nicht so.
Genau.
Aber es ist schon auch eine Menge.
Ja, also ich würde mir echt wünschen, dass wir irgendwann die 100 knacken. Vielleicht sind wir dann schon so berühmt, dass wir dann nur noch desinteressiert ins Handy gucken, dass wir nicht miteinander reden.
Ja,
so genervt so.
Wir spielen dann so zwei getrennte Audiodateien einfach zusammen, genau. Die jeder in seinem Kämmerchen aufgenommen hat. Ne?
Ja, und ich habe mir persönlich schon ganz Besonderes für diese Jubiläumsfolge überlegt. Und das ergibt sich aus den Hashtags, die da lauten. Ja, Hashtag Jubiläum, Hashtag 50 und Hashtag Familienduell.
Und das ist für mich eine ganz entspannte Folge, weil ich nämlich diesmal keine Notizen und gar nichts habe. Ich darf nichts wissen.
Genau.
Aber Familienduell klingt toll. Das ruft bei mir immer tolle Erinnerungen hervor mit Werner Schulze Erdl. Ne? Früher, ich glaube, auf RTL, beim RTL lief das, ja. Da erinnere ich mich immer dran, weil ich da, wenn ich in den Ferien bei meinen Großeltern war, dann war das ja so eine Zeit, wo man dann irgendwie so mittags vielleicht auch mal den Fernseher angemacht hat. Das ist ja, wenn man in die Schule geht, nicht. Und da lief das immer. Und Familienduell habe ich sehr gerne geschaut.
Ich auch. Also ich finde es auch schade. Ich glaube, es kam mal so Revival-Sendungen auf RTL Plus und so weiter, aber das hat dieses Feeling nicht. Wobei, bei der Preis ist heiß, da hat es ja dann auch wie heißt der?
Das hat Harry Weinfurt, genau, glaube ich, gemacht. Aber dass ich das war, ich dürfte das eigentlich gar nicht wissen, weil für der Preis ist heiß, bin ich eigentlich zu jung.
Aber ja, jedenfalls war ich auch ein ganz großer Fan dieser Sendung. Ich habe auch noch mal versucht, Werner Schulze Erdl zu organisieren bzw. zu arrangieren.
Das wäre toll gewesen.
Ja, das hat nicht geklappt. Deswegen mache ich jetzt heute den Moderator und wir spielen mit dir Familienduell. Ich habe 100 Studierende gefragt, aber auch Leute aus meinem Umfeld, unter anderem auch meine Frau.
Okay.
Also da sind auch viele Trollantworten dabei. habe ich verschiedene Fragen zum Strafrecht gestellt und du darfst dann antworten.
Müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz das Prinzip des Spiels erklären? Oder,
ja, mach du, wenn du willst.
Also
wer es nicht kennt, ist selbst schuld, aber
genau,
ja.
Genau, es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, zwei Familien. Und man kennt es vielleicht sogar jetzt so ein bisschen mehr aus dem amerikanischen, aus diesen Memes und diesen Clips mit
Family
dem...
Feud.
Ja, ich weiß nicht, wie der Moderator heißt, aber der ist ja auch zum Meme geworden mit seinem buschigen Schnauzbart, ne?
Ah, jetzt fällt es mir nicht ein, der wurde auch krass exposed in diesem mit Cat Williams und so weiter. Aber ja, können wir nochmal...
Jedenfalls werden Menschen bekommen eine Frage gestellt und müssen dann assoziativ mehr oder weniger darauf antworten. Und vorher werden 100 Menschen befragt und es geht dann darum, die Antworten zu finden, die die meisten Leute in der Straßenumfrage gegeben haben und dann gibt es dementsprechend Punkte. Ja? Also es geht gar nicht so darum, seine eigene Assoziation im Spiel loszuwerden, sondern zu antizipieren, was werden wohl von 100 Leuten die meisten darauf gesagt haben.
So ein bisschen Schwarmintelligenz-mäßig.
Ja.
Übrigens Steve Harvey hieß der.
Steve Harvey,
genau.
Ja, genau.
Gut, dann fangen wir doch direkt an, oder?
Jawohl.
Vergeuden wir keine Zeit. Ich fange an mit der ersten Frage. Nennen Sie einen Straftatbestand, den keiner kennt?
Und da, du hast Werner Schulze Erdl jetzt am Schluss ganz gut getroffen. Ja. Und ich soll jetzt das sagen, was ich glaube, was die meisten gesagt haben?
Sag
oder
einfach das, was du
was
gesagt
ich sagen würde.
Weil ich sag dann auch im Anschluss, was ich gesagt hätte trotzdem.
Ich glaube, ich hätte gesagt, und man muss da ja auch schnell sein, ne? Den räuberischen Angriff auf Kraftfahrer, den übersehen zumindest viele im Studium.
Interessant, taucht jetzt, also jetzt müsste normalerweise, wäre es jetzt so still kurz und dann würde so du, 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 drum, drum.
Dann sieht man, auf genau. welcher Position die Antwort ist genau, und wie viele Leute es...
Die ist vorsichtig gesagt relativ weit unten, weil ich hatte die hier gar nicht mal aufgeführt.
Okay, dann kennen vielleicht doch viele Leute diese Norm, ja?
Ja, also Top-Antwort wäre hier interessanterweise die Störung einer Bestattungsfeier nach 167a StGB
interessant
gewesen. Es taucht unter anderem auch auf der Kennzeichenmissbrauch nach 22 StVG. Sehr häufig wurde auch geantwortet, das Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie, 307.
Ja, wobei die so absurd ist, dass man sie dann schon kennt.
Dann kennt man die wieder. Eins finde ich interessant, und das wäre sozusagen meine Antwort gewesen, die Gefährdung einer Entziehungskur nach 323b. Also das übersieht man deswegen, weil das zwischen zwei Klassikern oder relativ häufig abgefragten Delikten, nämlich dem Vollrausch
und der unterlassenen Hilfeleistung.
Genau, kommt. Ja. Also das ist sozusagen noch so ein Straftat, Gefangenenmeuterei. Mhm. Ja, und dann hätten wir sozusagen alle Top-Antworten. Ich habe noch ein paar lustige Antworten.
Ja, dann war
Antworten.
Meins aber auch wahrscheinlich ein bisschen zu obvious, ne? Aber ja.
Das ist ja, also ich meine, das gehört ja hier auch zum Spiel. Ja. Sag ich mal, ich finde es interessant, es kamen noch einige interessante Antworten. Paragraph 1, Wistke, Zuwiderhandlung gegen Sicherstellungsvorschriften, Verleitung eines Untergebenen nach 357 StGB, die Baugefährdung hat meine Schwester
eingebracht,
319 StGB. Und, das kannte ich tatsächlich auch nicht, Artikel 100 Absatz 7 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes.
Das beinhaltet eine Strafnorm.
Ja, insofern interessant, weil ich mich dann auch direkt gefragt habe, wie geht das, konkurrierende Gesetzgebung und so weiter. Nicht unproblematisch, aber ich denke mal, wahrscheinlich noch von dieser Kompetenz gedeckt. Dort heißt es, wer sich erbietet, gegen Entgelt den Erwerb eines ausländischen akademischen Grades, eines ausländischen Hochschultitels und so weiter zu vermitteln. Und so einen Straftatbestand haben wir ja im StGB nicht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
Interessant.
Genau. Das also die Antworten. Eine Antwort fand ich auch noch cool, das will ich hier jetzt sozusagen nicht unterschlagen. Nämlich Paragraph 242 StGB.
Als okay.
Unbekannte Vorschrift. Ja, als Straftatbestand, den keiner kennt, der Diebstahl.
Da habe ich letztens erst gelesen, dass die Zahlen des Diebstahls wohl immens nach oben. Also das war jetzt nicht, dass ich das gelesen habe im Sinne PKS, sondern irgendwo ploppte das auf. Okay. Ich habe mich auch noch gar nicht intensiver damit beschäftigt.
Ja. Aber es ist schon sozusagen gar nicht mal so dumm, weil man könnte ja sagen, naja, vielleicht ist das der Grund, warum so häufig Diebstahl begangen wird.
Menschen wissen nicht, dass es verboten ist. Ja.
Genau. Zweite Frage, gehen wir direkt über. Nennen Sie eine lateinische Wendung, die im Strafrecht besonders häufig vorkommt?
Nemo tenetur se ipsum accusare.
Trum, 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 trum.
War aber wahrscheinlich nicht die Top-Antwort, oder?
War nicht
oder?
Die Top-Antwort. Ja. Das war auf Platz 2. Nemo tenetur se ipsum accusare.
Und Top wird in dubio sein?
In dubio pro reo. So sieht's aus, genau. Wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass die Top-Antwort nicht in dubio pro reo gewesen wäre, dann wäre es ja doch so, dass man irgendwie mehrmals noch antworten darf.
Ja.
Und wenn man dann irgendwie falsch antwortet, dann kommt irgendwie die andere Familie angereicht.
Nee, ich glaube, man... Ah ja, stimmt, das kann so sein, ja.
Genau,
ja.
Und dann hat man nur eine Chance, man muss sich dann vorher beraten. Und das fand ich immer ganz lustig, dass dann irgendwie... die gehen dann irgendwie immer zusammen in so eine Traube und dann unterhalten die sich und beraten sich. Und dann darf jeder praktisch seinen Vorschlag noch sozusagen ins Mikro sprechen. Und der Gruppenanführer, der Papa oder wer auch immer, der sagt dann irgendwie, der teilt dann die Antwort, die gemeinsam ermittelte Antwort mit. Und da gab es immer so Eigenbrötler, wo dann gesagt, nennen Sie ein gefährliches Werkzeug. Und dann hieß es irgendwie, keine Ahnung, hier Stift. Beschuhter Fuß. Und dann kommt der Papa mit Kissen. aber das nur sozusagen als Beispiel. Nee, weitere Wendungen, die da noch kamen, nebis in idem.
Mhm.
Volenti non fit in iuria. Mhm. Omni modo facturus. Ultra posse nemo obligatur. Actio libera in causa. Und dann natürlich apparatio ictus.
Und ero in persona.
Und
nicht der furtum usus.
Der Fotofuß ist tatsächlich nicht. Sehr schön. Gut. 100 Studierende haben wir gefragt. Mhm. Nennen Sie eine besonders prominente Person aus der Strafrechtswissenschaft.
Professor Dr. Hans Kuttlich.
Der kam tatsächlich vor.
Ja.
War aber nicht die Top-Antwort. Und ich muss sagen, ich fühlte mich natürlich geschmeichelt. Das waren so einige Leute, die dann gesagt haben, ja, du, Mustafa Temurak-Schurik. Ja, natürlich.
So, genau. So ein also Schleimer wollte ich jetzt nicht sein hier, ne?
Genau. Also nicht Franz von Liszt oder nicht Feuerbach. Und damit wäre Top-Antwort klar, Roxin.
Ja.
Kindhäuser kam noch relativ häufig vor. Puppe, Thomas Fischer. Jäger,
Der
Donnerstagjäger.
Das sind alles Namen, die man da natürlich erwartet. Ne?
Genau, und Schirach.
Schirach, Interessant.
Ja. Das sagt jetzt nichts, genau. Ja.
Gut. Nein, aber ja, also.
Ja, aber es ist ja trotzdem bekannt.
Also, ja, auf jeden Fall. Also zwar nicht Strafrechtswissenschaft, aber genau. Trotzdem wird ja auch viel wissenschaftlich diskutiert oder heizt Diskussionen auch in der Wissenschaft mal an, was da, ne? Ja.
So sieht's aus. Und das hatte ich gerade. 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie ein gefährliches Werkzeug.
Da sage ich jetzt einfach mal so Wattestäbchen. Wie kommst du da? Ja, weil auch das bei konkreter Verwendung durchaus geneigt sein kann oder geeignet sein kann, schwere Verletzungen hervorzurufen, ja.
Da haben wir wirklich relativ viele lustige Antworten. Ja. Also da hat jemand ein STGB, also geworfen. Klausuren von Professor Olaktrone. Ja. Präzisionskatapult.
Okay.
Ein Hammer. Okay, das kommt jetzt schon der Sache näher. Boxhandschuhe. Und wie gesagt, das mit dem beschuhten Fuß, das war dann auch. Und der schwere Arbeitsschuh, hier wird auch nochmal.
Ja, mit der Stahlkappe vorne dran.
Genau, ne? Da wird dann nochmal differenziert. Aber der beschuhte Fuß war dann tatsächlich auch neben dem Baseballschläger die Top-Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie ein besonders beliebtes strafrechtliches Klausurproblem.
Da würde ich tatsächlich den Erlaubnistatbestandsirrtum nennen. Ich weiß nicht, ob er so beliebt ist, aber es ist, glaube ich, so, dass fällt einem dann immer sofort ein.
Brumm, 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 brumm. Also es ist tatsächlich wieder nicht die Top-Antwort, aber Schade. Es ist an zweiter Stelle. Und du kannst dir vorstellen, was an erster Stelle ist.
Der ROM-Persona?
Nein, auch nicht. Das ist die dritte Stelle.
Die Alik?
Vierte Stelle, du gehst jetzt alles durch. Jetzt werden wir sozusagen bei der nächsten Familie.
Jetzt, ja, jetzt, nee, also.
Denk an unseren
Abgrenzung, räuberische Erpressung. Genau. Großartig,
das schöne BT-Problem, ja.
Ja, ich bin ja so ein AT-Liebhaber, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so sofort dran gedacht. Zumal du denkst,
dieses Problem wird unnötig groß gemacht das ist eigentlich kein Problem.
Und trotzdem, ich glaube, Studium und Referendariat zusammengezählt, bin ich irgendwie 25 Mal damit konfrontiert worden. Also gerade im Ref, jede zweite Strafrechtsklausur hatte dieses Problem.
Und es ist eine Schande, dass wir noch keine Folge dazu, aber es ist so trotz... So
ein bisschen, ich habe ja immer mal zum Spaß gesagt, die Jubiläumsfolge müsste eigentlich die Abgrenzung sein, aber irgendwie ist das jetzt dann doch lustig.
Ja, genau. Wir wollen einfach Spaß. Was wollen wir denn vermitteln? Na, aber das überlegen wir uns wirklich mal in den nächsten Wochen endlich mal anzugehen, dieses Klausurproblem. Ja, 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie einen besonders berühmten Strafrechtsfall vom Bundesgerichtshof?
Da würde ich wirklich, weil ich ihn einfach gerne mag, den Sirius-Fall nennen. Ich nehme aber auch an, dass er nicht der Erste war, sondern der Erste wird der Katzenkönig gewesen sein.
Richtig. Tritt. Also ich muss mit diesem Soundeffekt aufhören, aber es spielt sich so in meinem Kopf
in ab. In meinem aber auch.
Es tut mir leid. Also es ist tatsächlich Platz 1 Katzenkönig und Sirius ist auf Platz 3.
Oh, okay.
Also wir haben noch dazwischen was. Das ist wiederum, das wäre übrigens meine Assoziation gewesen, was jetzt kommt.
Der Jauchegrubenfall?
Ich wollte jetzt gerade sagen, aber dann hättest du es auch gewusst. Ja. Ich hätte einfach gesagt, BGHST, 14. Band, 293, dann hättest du auch Jauchegrubenfall gesagt.
Genau, richtig.
Das ist praktisch die, wie unbeliebt man sich machen kann. Also auch als Studi schon.
Nee, bei mir machst du dich sehr beliebt damit, aber andererseits Studis, die sich melden und dann sagen, das ist doch BGHST 14. Und ich schon, ja, aber irgendwie, geh ruhig auch mal feiern.
Also, wir haben noch den Hoferbenfall, den Bayerwald. Bärwurzfall, der mehrere Namen hat. Passauer Giftfalle, Bärwurzfall und so weiter. Scheunenmord, Rose Rosal.
Oh ja, stimmt, Rose Rosal. Ja.
Melkmaschinenfall und auch einer meiner Favoriten, der Labello-Fall.
Ja, oh ja, den mag ich auch sehr. Ja.
Genau. So, jetzt kommt eine jugendstrafrechtliche bzw. kriminologische Frage. 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie eine typische Jugendverfehlung?
Ladendiebstahl.
Das ist auch direkt die Top-Antwort.
Ja.
Ich hätte tatsächlich an Graffiti gedacht oder Jugendlichen irgendwie, anderen Jugendliche mobben und den Rucksack abziehen. Das war so ein bisschen, was mir eingefallen ist. Erschleichen von Leistungen, ins Freibad einbrechen.
Oh ja, so dieses nachts über den Zaun. Das haben erstaunlich viele gemacht und ich war damals schon.
Ich hatte ja
nicht. Ich war da schon immer so über. Ja, nee, ich nicht, aber ich war damals immer so dieses so wie, also ja, als Jugendlicher Leichtsinn, da dachte ich mir immer so, ey, wenn man da erwischt wird, dann kommt die Polizei, das ist doch verboten und so. Also da war ich irgendwie, bei sowas war ich nicht dabei.
Ich war schon auch generell ein ängstlicher Typ.
Ja.
Ich hatte aber trotzdem so insofern ein traumatisches Erlebnis. als wir da in der Gruppe vom Fußballtraining nach Hause gelaufen sind, und da haben einige von der D-Jugend oder so oder von der C-Jugend haben eine Telefonzelle demoliert. Und ich habe die wirklich versucht, davon abzuhalten. Und es kam dann aber auch die Polizei, und sagen, der gesamte Einsatz, sage ich mal, das war schon etwas,
ja,
was in meiner Erinnerung geblieben ist, ne? Weil man dann natürlich erstmal befragt wird und so weiter. Und
ja, und dann denkt man, jetzt werde ich da mitgehangen, genau, obwohl ich die eigentlich, also ich, ja, war bei sowas mal auch so, ich war mal dabei, wie der Bruder eines Freundes von mir beim Stehlen erwischt wurde, und ich war da völlig baff, weil da kam dann aus dem Laden einer hinterher und sagte, ja, ich bin von der Firma sowieso, kommen Sie mal bitte mit, und ich wusste überhaupt nicht, was jetzt los ist, also nicht wir, sondern nur der Bruder, ne, und dann hat mein Kumpel dann gesagt, ja, ja, dann würde er wohl wieder mal was eingesteckt haben, also der scheint das häufiger
oder in seine Gewahrsamsenklave, ja, verbracht.
Ja, und sowas kam mir irgendwie nie in den Sinn, also das, ja.
Gut, dann gehen wir mal direkt über auf die nächste Frage. Ich sehe hier gerade, ob ich das hier richtig notiert habe. 100 Jurastudierende haben mir gefragt, nennen Sie ein nebenstrafrechtliches Gebiet?
Das Arbeitsstrafrecht.
Das ist, weil du es kommentierst.
Richtig,
ja. Also Jugendarbeitsschutz und so weiter.
Ja, ja, richtig, genau.
Arbeitszeitgesetze, ja, ja, klar. Taucht hier nicht auf?
Das habe ich mir fast gedacht. Ich würde mal sagen, gerade wenn du die Frage gestellt hast, wird wahrscheinlich das Betäubungsmittelstrafrecht relativ weit oben sein.
Tatsächlich. Also, ja, das ist auch die Top-Antwort, war BTMG, wobei ich das Cannabis-Gesetz, weil einige Cannabis-Gesetz geantwortet hatten, mitzähle dazu.
Mhm.
Das war so die Top-Antwort. Es kam unter anderem noch interessanterweise viel Kapitalmarktstrafrecht, also WPHG, Börsengesetz und so weiter, Embryonenschutz.
Okay.
Kunsturhebergesetz, INSO und HGB. Und zuletzt, ja, keinesfalls vernachlässigen, das Wein- und Bierstrafrecht.
Das ist auch sehr wichtig, ja.
Genau. 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie ein Delikt, das überindividuelle Interessen schützt?
Die Aussagedelikte, 153, uneidliche Falschaussage.
Mm-mm.
Komm nicht drin vor. Nein. Aber der Ton war auch wieder sehr gut getroffen. Ja.
Genau, das war absolut die Top-Antwort.
Echt,
das war,
ja,
tatsächlich, okay, die Falschaussagedelikt an, ja, allererster Stelle.
Also ich hätte sonst noch an Straßenverkehr gedacht, aber weil das eben so duale Zielrichtungen hat, dachte ich, nimmst du mal das, was eindeutig ist.
Genau, ja, und die Straßenverkehrsdelikte, also insbesondere die Trunkenheit im Verkehr, steht auch an zweiter Stelle. Submissionsabsprachen und Korruptionsdelikte werden noch genannt. Paragraph 40 Sprengstoffgesetz. Und irgendjemand hat noch Paragraph 212 StGB, den Totschlag.
Also könnte man natürlich sagen, aber das trifft ja dann auf alles zu, wenn wir den generalpräventiven Charakter, genau, dann schützt es natürlich immer das friedliche Straftat. Zusammenleben.
Ne? Genau, ja, also, ne, die Sicherheit und so weiter. Ne? Aber da siehst du mal wieder, was es mit diesen überindividuellen Rechtsgütern auf sich hat. Ne?
Ja.
Komme ich wieder zu meiner berühmten Zuckerwatten-Metapher. Aber das können wir mal anders nochmal aufgreifen. 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie ein Oberlandesgericht?
Hamm. Oberlandesgericht Hamm.
Ich wusste doch gar nicht, dass die OEG haben.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, schon mal gebracht.
Ja, ja, ich glaube auch, aber das ist nicht schlimm.
Okay.
Ich würde jetzt OEG Hamm einfach auch deshalb sagen, weil ich glaube, dass viele Leute gesagt haben. Einfach,
das, ne, ist tatsächlich so. Warum ist das so, dass man entweder an Hamm, ich musste an OEG Celle denken.
Ja, das Hamm ist das größte und Celle das zweitgrößte. Ich glaube auch gemessen an der Bezirksgröße, aber oder gemessen an der Richterzahl oder
keine Ahnung. Das weiß ich jetzt, aber ich hätte auch schon als Student, ja, OEG Celle gesagt, vielleicht auch,
weil da viele Entscheidungen kommen.
Genau, zum einen, weil viele Entscheidungen kommen, und dann man merkt es sich, weil man vielleicht die Stadt vorher irgendwie gar nicht auf dem Bildschirm hatte.
Hamm kennt man sonst noch, weil da immer der ICE geteilt wird zwischen Berlin und Bonn.
Okay.
Aber das ist auch eher, glaube ich, wir pendeln zwischen Hauptstadt und Bonn hin und her Joke, aber naja.
Also es kam natürlich sehr oft auch das saarländische OEG, OEG Naumburg, und schön hatten wir auch in unserer Folge mit den Instanzenzügen des KG.
Ja.
Das Kammergericht. Genau. Interessante Frage. Nennen Sie einen Straftatbestand, der nicht mit wird bestraft endet?
Oh. Im Sinne von, die letzten beiden Worte sind nicht wird bestraft.
Mhm.
Also wird mit Freiheitsstrafe bis zu bestraft.
Mhm.
Boah, da muss ich jetzt kurz überlegen.
Musste ich auch, aber.
Ich sag jetzt mal, Moment, 323a.
Richtig. Ja. Also, was heißt richtig? Ich meine,
aber das ist einer von denen, ne?
Einer von denen. Also, wahrscheinlich alle Delikte, die bei denen wir eben so eine objektive Bedingung der Strafbarkeit haben. Bei manchen Regelbeispielen ist das wohl so. Oder 252, wobei man sagen muss, wird gleich einem Läuber bestraft, heißt es
doch. Ja, ich glaube schon.
Also wird es trotzdem bestraft.
Ja. Ich hätte sonst noch überlegt, der 30er, der ja aber in dem Sinne kein Straftatbestand im Sinne einer BT-Norm ist. Ich meine aber, der endet auch anders. Aber das passt dann eben nicht ganz.
Ich schaue jetzt hier mal ganz kurz. Ist gleich einem Räuber zu bestrafen.
Okay, also ist natürlich dann zumindest etwas abgewandelt.
Genau, also es wurden noch unter anderem 226, 228, wo man das bei 228 sagen muss, das ist kein richtiger Straftatbestand. Ja, ja. Und 211.
Ja, da habe ich mir nämlich gedacht, ob ich den nenne mit Absatz 1,
ja, genau.
Weil der ja erstmal nur sagt, Mörder ist wer.
War das der Absatz 2 oder der Absatz 1? Ich glaube, ich dachte immer, ja, der Mörder wird
zwei.
Mit.
Genau, richtig,
der Mörder
wird es ist mit. Absatz 2, genau. Richtig.
Gut, auch blöde Frage.
Aber spannend.
Jetzt die nächste Frage. Nennen Sie, 100 Studierende haben wir gefragt, nennen Sie eine BGH-Richterin?
Ruth Rissing van Saan. Außer es müssen noch welche sein, die gerade noch...
Nein.
Dann ist es Ruth Rissing van Saan.
Genau. Also das kam auf jeden Fall auch. War jetzt noch nicht die Top-Antwort. Mir vielleicht noch andere ein, wo du jetzt sagen würdest, könnte die Top-Antwort sein.
Also Thomas Fischer, vielleicht Markus Jäger als Vorsitzender des ersten Strafsenats jetzt.
Oder ich hatte auch Markus Jäger. Es gab es nicht sogar zwei Jäger? Nee, es gibt zwei Schäfer, wobei der eine ist sozusagen schon AD und der Jürgen Schäfer ist jetzt momentan der Vorsitzende des dritten Strafsenats, Staatsschutzdelikte.
Sander.
Relativ häufig Bettina Limperk.
Oh ja.
Und dann habe ich noch die Frau Mechthild, Reichsgräfin von Schmettau.
Ja, von der habe ich auch schon gehört. Die, aber die wäre mir jetzt gar nicht so auf den ersten. Aber das stimmt, ja. Die ist, glaube ich, in Leipzig im 5. oder im 6. Strafsenat. Ne? Ja.
Und Andreas Quentin, Nürnberger Justizpersönlichkeit. Oh, ja. Ja. Er war Pressesprecher am OEG, ist im 4. Strafsenat. Gut. Nennen Sie, haben wir 100 Studierende gefragt, sind gleich durch, die wichtigste StPO-Norm.
Uh, 172.2, die Einstellung.
Spricht im Namen aller Verteidiger.
Also das ist jetzt, die fällt mir jetzt so ein. Man könnte vielleicht sonst noch an den Inbegriff der Hauptverhandlung denken. 261 StPO.
Also das ist auch die Top-Antwort tatsächlich. Okay. 261 StPO. Die zweite, nee, Entschuldigung, das ist nicht die Top-Antwort, das ist die zweitbeste Antwort.
Okay.
Die Best- oder die Top-Antwort lautet 136a.
Den habe ich auch gedacht.
Ja. 136a und 136. Und ich hatte tatsächlich, wäre meine Assoziation, das kam aber kein einziges Mal, 244. Das war für mich so die Aufklärung, Beweisantragsrecht und so weiter.
Der 136a, glaube ich, das freut mich, dass der so weit hochgehalten wird. Das finde ich gut. Also für alle, die noch nicht so fit in der StPO sind.
Aufschlagen und lesen.
Genau.
So, noch zwei Fragen, lieber Florian.
Okay.
Erste noch lautet, nennen Sie einen Justizskandal.
Fall Mollert.
Und damit schon die Top-Antwort
bekommen. Okay.
Unter anderem noch, fallen dir noch weitere spontan ein?
Also, ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber der Fall Peggy ist ja noch nicht komplett aufgeklärt, aber da saß ja der Ulfi K. sehr lange auch im Maßregelvollzug in Bayreuth und ist dann, ich glaube, mehrmals sogar entlassen und dann wieder festgenommen worden und dann gab es wieder ein Verfahren und wo man eigentlich sagen müsste, der war relativ schnell klar oder relativ, dass er von der Kapazität, die er hat, nicht in der Lage wäre, das Verbrechen so zu begehen, wie man vermutet, dass es begangen wurde. Der Fall ist mir noch eingefallen.
Aktuell diese Geschichte mit der Auslieferung von Maya T. könnte sich vielleicht noch zu einem Justizskandal entwickeln. Ja. Das wird ja unterschiedlich gesehen. Uri Jallo, Wobei man sagen muss,
ist weniger Justiz, genau, ne?
Ja. Nein, ich glaube auch, dass das weniger Justizskandal ist. Es sind halt Skandale letztlich, die also so einen strafjuristischen Bezug haben.
Ja.
Deswegen kann man trotzdem so Netzpolitik oder sowas.
Oh, und dann, da weiß ich, ich
Cum-Ex, ich meine, das ist auch kein Justizskandal, nee. Ne? Das ist eher vielleicht überhaupt ein Gesetzgebungs.
Mir fällt da noch der Fall ein, das ist nämlich kürzlich erst in der Wiederaufnahme ist jemand entlassen worden, der, glaube ich, fast 20 Jahre in Haft saß, der beschuldigt wurde, der war damals Hausmeister eines Hauses am Tegernsee und da ist die Bewohnerin umgekommen und er ist auf Indizienbasis verurteilt worden und hat aber immer seine Unschuld beteuert und ist jetzt vor kurzem, glaube ich, dann freigesprochen worden. Ja.
Und dann haben wir natürlich so einzelne Rechtsbeugungsfälle.
Oh, da ist jetzt, habe ich vorhin Ankündigung der mündlichen Verhandlung bekommen per BGH-Newsletter von einem Rechtsbeugungsfall, der vom Landgericht Gera, glaube ich, oder Landgericht Erfurt, ich glaube Landgericht Gera.
Und dann gab es noch diesen Fall Görgülü. Das war der Görgülü eigentlich. Ja. Aber Görgülü. das war diese Geschichte mit der Adoption und die Mutter da, die da irgendwie ohne Zustimmung des Vaters irgendwie den Sohn irgendwie zur Adoption freigegeben hatte und Sorgerechtsstreit.
Wobei man als Justizskandal wird, glaube ich, landläufig immer als Fehlurteil verstanden. Genau. Ne? Also,
oder vielleicht eben sogar noch härter Rechtsbeugung.
Ja.
Gut. Letzter Punkt.
Schade, ich könnte da jetzt noch eine Stunde so weitermachen,
ehrlich zu sein. Es gäbe auch noch weitere Fragen, aber wir müssen irgendwann natürlich auch abschließen.
Ja.
Letzte Frage. Einmal Studierende haben wir gefragt, nennen Sie ein Verhalten, das bestraft gehört.
Aber jetzt,
du bist ja 0,0 punitiv, das ist eine blöde Frage.
Ja, aber jetzt könnte ich wieder ganz gemein sein, so Dreiviertelhosen tragen oder so. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht ernst meinen. Ja, das fällt mir schwer, weil es wenig gibt, wo ich wirklich sage, das muss man bestrafen und das wird gerade noch nicht bestraft.
Woran mag das wohl liegen?
Ja,
vielleicht haben wir einfach zu viel Strafrecht bereit.
Möglich.
Es haben auch wirklich die wenigsten irgendwie ernste Antworten. Ja. Eine ernste Antwort wäre beispielsweise, das wird ja zu Recht meines Erachtens diskutiert, ich stehe dem zwar ablehnend gegenüber, Catcalling ist ja sozusagen ein Thema, aber der Rest, muss man sagen, waren wirklich eher so Troll oder beziehungsweise witzige Antworten. Eine hat beispielsweise gesagt, Bundesverfassungsgericht als BVG bezeichnen, Unpünktlichkeit, Döner für 9 Euro oder die Aussage, A könnte eines Diebstahls oder sich eines Diebstahls strafbar gemacht haben.
Ja, der strafbare Genitiv, ne? Ja. Also eines schuldig oder wegen strafbar, bitte ganz, ganz wichtig. Ja.
Schlechte Memes auf Insta, im Kino quatschen.
Ja.
In eine volle U-Bahn steigen ohne Deo. Das sind so die.
Schließe ich mich an, ja.
Ja, aber mir wäre auch tatsächlich spontan, momentan, es wäre vieles auch wahrscheinlich symbolisches Strafrecht. Also könnte dann denken, etwa wenn man es ernst beantwortet, so ein Foltertatbestand. Aber das wäre alles, wie gesagt.
Ja, oder man könnte irgendwo überlegen, ob es irgendwo eine Lücke gibt, die man schließen müsste, klar. Aber jetzt so vom wir denken mal phänomenologisch an Verhaltensweisen, die momentan nicht unter Strafe stehen, fällt mir jetzt, ohne mich in rechtspolitische Debatten da jetzt sozusagen verlieren zu wollen, nichts ein.
Und mir auch nicht. Und damit komme ich eigentlich schon zum Abschluss unserer ersten Jubiläumsfolge. Ich meine, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir nach 25 Folgen wieder bei der 75 oder so.
Da können wir
dann bist du an der Reihe.
Ja, sehr, sehr gerne.
Spiel spielen wir dann ruckzuck oder?
Ja, ruckzuck ist zu zweit schwierig. Aber vielleicht kriegen wir nochmal Familienduell, vielleicht können wir dann Werner Schulze-Erdl engagieren. Aber ansonsten lassen wir uns irgendwas einfallen. Wir können auch mal so ein BGH-Quiz machen oder so. Also auf jeden Fall nerdy fun, würde ich auf jeden Fall sagen. So wie heute das auch. Mir hat das großen Spaß gemacht.
Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und apropos nerdy fun, du bist bestimmt auch einer, der, wenn er irgendwie alleine auf der Autobahn unterwegs ist, dann sich immer die Nummernschilder anguckt.
Ja.
Und dann die Paragraphen dazu.
Es ist wie eine Krankheit. Das ist ganz, ganz schlimm.
Kann nicht aufhören. Also, aber macht Spaß und dann geht die Zeit schneller rum.
Ansonsten
hoffe ich, dass das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht hat. Dass sie sich in der einen oder anderen Antwort auch wiedergefunden haben, auch genauso geantwortet hätten. Und wir sind natürlich, und wir fänden es cool, wenn weiterhin da nochmal Antworten vielleicht auch zu dieser Folge bei uns eintrudeln. Also gerne in den DMs. Ansonsten, jetzt habe ich diesmal sozusagen
ja, schon den Schluss. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das, ja, zur Jubiläumsfolge, nein, zur Jubiläumsfolge darf man da auch mal die Usancen brechen und einfach mal das alles rumdrehen. Warum denn nicht? Dann wird es auch nicht langweilig.
Genau.
Genau. Ja. Ansonsten könnt ihr Feedback auch schicken an japodcast@fahlen.de. Und
eine Sache noch, also das kann man ja dann in solch einer Sonderfolge auch sagen. Es macht sehr viel Spaß mit dir.
Das gebe ich gerne zurück.
Ich bin froh, sozusagen, dass wir das hier angefangen haben. Und ich würde wahrscheinlich auch weitermachen, wenn wir nur noch irgendwie zwei Zuhörer, also du und ich hätten.
Ja, auf jeden Fall. Es macht wirklich Spaß.
Ja. Deswegen, ja, hoffentlich auch weitere 50 Folgen.
Ja, vielen Dank auch an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich auch nicht scheuen, mit Feedback und Kritik auf uns zuzukommen, mit Wünschen, Anregungen, genau, oder die auch einfach mal im Uni-Alltag zu uns kommen und sagen, Mensch, die letzte Folge, die hat Spaß gemacht. Genau. Und da freuen wir uns sehr.
Jo.
Genau.
Bis dann.
Bis bald. Ciao.